Amen. Ja, ich habe ja letzten Sonntag gehabt, als Überschrift, halte dich an mich. Und heute habe ich, bleibt in mir, ganz wichtig, und möchte aus dem Johannesevangelium ab Kapitel 15 lesen, die Verse 1 bis 8. Und ich bin ja auch immer wieder darüber erstaunt, Reinhard, wie aus die Verse gelesen hat, wo Jesus den Esel den Auftrag gegeben hat, seine Jünger zu holen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich in diese Verse lesen tue, wie der Besitzer einfach den Esel hat hergegeben, bloß weil er gesagt hat, der Herr braucht ihn. Da drin kann ich Gottes souveränes Handeln sehen. Hat er ihn gefragt, darf ich? Nee. In die Autorität sind die gekommen, der Herr braucht es und Punkt aus, fertig. Jetzt überleg mal, einer kommt, nimmt den Schlüssel aus der Hand und sagt, was willst du mit meinem Schlüssel? Ja, ich nehme das Auto, der Herr braucht ihn. Na, aber hallo, da würdest du an die Decke gehen. Sag mal, wo lebst du denn? Versteht ihr? Da sehe ich Gottes souveräne Handeln, dass er im Alten Testament, was er durch Zacharia schon verheißen hat, dass er es in Christus zur Vollendung gebracht hat. Ist es nicht so? Das ist immer so wunderbar zu sehen, wie Gottes Wirken wirklich da ist. Wisst ihr, das ist ja auch immer so wichtig zu sehen, dass wir nicht auf uns selber geschmissen sind, sondern dass wir auf Christus geschmissen sind. Er ist derjenige, der in uns das Wollen und auch das Vollbringen schenken tut. Er ist derjenige, ohne den wir nichts tun können. Und das kennen wir auch jetzt hier in dem Gleichnis, das Jesus gegeben hat, als der Weinstock. Da sagt er in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was für ein wunderbares Wort. Ja. Wisst ihr, ich habe immer diese Botschaft von dem Weinstock und die Reben, und die keine Frucht bringen und ins Feuer geworfen werden, immer als Drohbotschaft immer irgendwie vernommen. Und dazu kommen wir auch noch, so wie der Herr will und es schenkt und ich das wirklich auf die Reihe kriege, dann kommen wir auch noch zu dem Punkt, und ihr werdet sehen, dass es keine Drohbotschaft ist, sondern dass es eine ermutigende Botschaft ist, die Jesus uns hier schenken tut. Und wir müssen die biblischen Zusammenhänge sehen, wir müssen den Kontext sehen, und dann lösen sich all diese Dinge auf, wo wir erst einmal als Drohbotschaft empfinden, wo wir Frucht an uns zu sehen soll. Das ist eine Verantwortung, die an mich gestellt wird. Wenn ich, Herr, dass ich errettet bin durch das, was Christus für mich getan hat, dann, Herr, ich gnade, dann geht es mir gut. Aber wenn ich, Herr, dass ich Frucht bringen soll, und wenn die Frucht nicht da ist, ins Feuer geworfen wird, dann macht das mir Angst, weil es an meine Verantwortung knüpfen tut, an dem, was ich zu tun habe. Und wir müssen im Kontext sehen, wie, weswegen Jesus das sagen tut. Und zu denen kommen wir ja noch, und ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, ob ich einen zweiten Teil daraus machen muss, aber wir werden sehen, wie der Herr es führt. Wir fangen zuerst an, nämlich wo Jesus sagen tut, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und als allererstes müssen wir uns ja fragen, warum sagt Jesus, er ist der wahre Weinstock? Die Frage müssen wir uns ja stellen. Da müssen wir gucken, warum sagt Jesus, er ist der wahre Weinstock? Und das kennen wir, sehen im Alten Testament her, dass Israel der Weinstock gewesen ist, wovon das Alte Testament spricht. Zum Beispiel im Psalm Vers 80, Vers 9, einen Weinstock hast du aus Ägypten ausgezogen, du hast die Heiden vertrieben und ihn gepflanzt. Wer ist aus Ägypten befreit worden? Israel. Und er nennt hier Israel als Weinstock. Wir können sehen in Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 7, da heißt es in Vers 7, Gott pflanzt einen Lieblingsweinberg, Israel, aber er bringt wilde Trauben statt gute Frucht. Vers 7 sagt, er wartete auf Rechtsspruch und siehe, da war Rechtsbruch. Und wir können in Jeremia Kapitel 2, Vers 21 sehen, ich aber hatte dich als edlen Weinstock gepflanzt, lauter echtes Gewächs. Wie hast du dich mir verwandelt in entartete wilde Reben? Also wir können hier sehen, dass Israel dieser Weinstock gewesen ist, aber als Weinstock die Frucht nicht hervorgebracht hat, die Gott die Ehre gegeben hat. Israel hatte in dem Sinn versagt. Sie haben keine Gerechtigkeit hervorgebracht, sie haben keine wirkliche Gotteserkenntnis gehabt, sondern in ihr Leben war Untreue und Sünde. Und das hat als Weinberg, den Gott sie als Weinberg gesetzt hat, die Frucht nicht hervorgebracht, die Gott hätte ehren sollen. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der Weinstock, aus dem Frucht hervorkommen tut, die Gott ehren tut. Und das hat Jesus getan, nämlich bei ihm konnte man Hingabe, Liebe zu Gott und Gehorsam sehen, was bei Israel nicht zu sehen gewesen ist. Und Israel ist auch in dem Sinn ein Bild auf Christus hin. Und Christus ist der wahre Weinstock, von dem Frucht hervorkommt, zur Ehre unseres Herrn. Amen. Amen. Und er sagt, und der Vater ist der Weingärtner. Er ist derjenige, der den gepflanzt hat. Er ist derjenige, von dem das alles her geschehen ist. Unsere Errettung hat nicht Jesus geplant. Die hat Gott geplant, sagt das Wort Gottes, ohne jetzt auf die Dreieinigkeit einzugehen. Aber Gott ist derjenige, der das Heil geplant und gewirkt hat. Durch Jesus Christus ist uns das Heil gegeben und durch den Heiligen Geist gewirkt. Aber den Plan hat Gott gehabt. Er hat seinen Sohn gegeben. Amen. Und er ist der Weingärtner. Und er hat diesen Weinstock gegeben. Und wir, wie Jesus auch sagen tut, sind Reben. Johannes Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Frucht entsteht dadurch, dass wir in Jesus bleiben. Das kennen wir ja in diesem ganzen Kontext sehen, dass es darum geht, in ihm zu bleiben. Und dies mit ihm in ihm zu bleiben, heißt nicht bloß an ihm zu sein, in ihm zu bleiben, heißt mit ihm Beziehung zu haben, Gemeinschaft zu haben, wirklich persönlich als dein Retter und Heiland zu kennen. Das ist was ganz Wichtiges, weil wenn du nicht wirklich mit Christus verbunden bist, kann dieser Saft, der aus dem Weinstock zu die Reben kommt, kann er nicht zu dir hinkommen. Dann kann die Rebe keine Frucht bringen. Und der Vater ist dafür zuständig. Wer ist dafür zuständig, dass der Weinstock gepflegt wird und Reben hervorkommen.
Der Weingärtner, nicht du. Nicht du bist dafür zuständig, dass an dir Frucht hervorkommen tut, sondern der Weingärtner ist dafür zuständig. Es ist nur die Frage, ob der richtige Weingärtner ist, ob du am richtigen Weinstock bist und ob du eine echte Rebe bist. Das ist die Frage. Und auf die kommen wir noch. Wir bleiben bei dem, dass wir in Christus an ihm bleiben sollen, wie es ja auch im Kontext sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Wir erkennen nur bleibende Frucht, Frucht in unserem Leben, das sichtbar ist, alleine, dass wir verbunden sind mit unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In echte Beziehung zu ihm zu sein. Wirklich, dass du vom Herzen sagen kannst, du bist ein Kind Gottes. Jesus Christus ist in dein Herzen eingezogen durch den Heiligen Geist und du hast lebendige Gemeinschaft mit ihm. Dann kommt dieser Lebenssaft, drücke ich mal so aus, der kommt dann wirklich in dein Leben hinein, in dein Herzen und es entsteht auch Frucht. Das ist zwangsweise, dass Frucht von einem guten Weinstock, der gepflegt wird, da kommt gute Frucht hervor. Wir kommen noch allzu dies. Und die Frage ist ja, bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibet denn am Weinstock, also auch ihr nicht, bleibet in mir. Was heißt es dann, Frucht zu haben? Das müssen wir ja auch erst einmal klären, was es heißt, Frucht zu haben. Moment. Nein. Wir bleiben erst einmal bei ihm, in ihm zu bleiben. In Johannes Kapitel 15, Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wie bleiben wir in Jesus? Das ist ja auch die wichtige Frage. Wie bleibe ich in Jesus? Ich zu meiner Anfangszeit, wie ich mich bekehrt habe und das gelesen habe, dann habe ich überlegt und habe gebeten und habe gesagt, wie ist das gemeint in dich bleiben? Wie schaffe ich das in dich bleiben? Muss ich die Augen ganz doll zukneifen und mich anstrengen und ja und immer zu beten, ich bleibe in dir? Wie ist das wirklich gemeint? Wie kann ich wirklich in dich bleiben? Und Gott hat mir die Antwort gegeben, in seinem Wort. Bleibe in sein Wort. Das ist die sicherste Quelle, die wir haben können. Und das zeige ich anhand vom Wort Gottes her, dass er damit meint, sein Wort. Versteht ihr das? Wir können uns als Menschen irren, wenn wir die Augen zumachen. Auch als wiedergeborene Christen können wir Fehler machen, können wir auf einen falschen Geist hören, können wir irre laufen, können wir sogar verführt werden. Die sicherste Quelle, um abgeholt zu werden, auf das richtige Fundament zu sein, zu wissen, ich bin in ihm und bleib in ihm, ist an sein Wort zu bleiben, nicht aus der Schrift rauszugehen. Sobald du dich auf geistliche Wirkungen einlassen tust, die von der Schrift her nicht bezeugt werden, gehst du auf einen Boden, der keine Sicherheit mehr hat. Das ist was ganz Wichtiges, weil der Heilige Geist 100% zig Dinge und Wunder und Zeichen tun kann, die in die Bibel steht und die es bezeugen. Er muss nicht irgendwelche Phänomene, er muss nicht irgendwelche Wunder tun, die in die Bibel gar nicht hinstehen. Versteht ihr, was ich meine? Der Geist Gottes hat alle Möglichkeiten, die wir im Wort Gottes lesen können, die ihn bezeugen. Der Geist Gottes wird immer Gott und sein Wort bezeugen, nie außerhalb. Wenn wir uns, und ich darf auch, muss aufpassen, nicht vom Thema abzurutschen, aber ist mir auch ganz wichtig, wenn wir uns auf den Geist einlassen, der mit Phänomene kommt, die außerhalb vom Wort Gottes sind, ich sage euch, dann meinen wir, von Heiligen Geist geleitet zu sein, und gehen von Wort Gottes weg, weil das Wort Gottes kein Fundament hat. Allein durch den Heiligen Geist. Das Wort Gottes hat alleine das Fundament. und der Heilige Geist, der bringt uns immer zum Wort hin. Immer. Warum? Weil das Wort Jesus Christus selber ist. Er hat gesagt, ich werde meinen Beistand geben. Und dieser Heilige Geist, den wir bekommen, wird es von mir nehmen und er wird von mir Zeugnis geben. Und worüber gibt die Schrift Zeugnis? Na, von Christus, das Wort. Bleibt in mir sein Wort. In Johannes Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, in Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und weiter heißt es in Johannes 1, 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen von Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort, das hier auf Erde kam. Und dieses Wort haben wir durch das die Heilige Schrift. Er ist das fleischgewordene Wort. Und in ihm zu bleiben, heißt, in seinem Wort zu bleiben. Die Bibel gibt so viel Zeugnisse von den Wunder, von der Kraft Gottes, dass der Heilige Geist alle Möglichkeiten machen kann, in unsere Mitte, an dein Leben so zu wirken, dass immer wieder die Schrift bestätigt wird. Glaube kommt aus der Schrift, nicht durch Wunder und Zeichen. Weil Wunder und Zeichen ist in die Endzeit Verführung. Nicht, dass dein Glaube wächst. In Johannes Kapitel 20, Vers 30 bis 31, da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also er hat mehr, viel mehr getan, als hier in die Bibel innen steht. Aber die sind nicht aufgeschrieben. Und weiter sagt er, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hast du das gehört? Alle Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat und die nützlich für dein Glauben sind an Jesus Christus, dass du ewiges Leben hast und errettet sind, ist hier in dem Buch geschrieben. Es bedarf keine neue Zeichen und Wunder, die von der Bibel nicht bezeugt würde. Es braucht keine neue Phänomene, die bezeugen, dass Jesus lebt. Weil dafür haben wir das Wort Gottes und es ist niedergeschrieben. Versteht ihr, was ich meine? Was die Bibel selber sagen tut. Das Wort Gottes hat in sich selber so viel Kraft, es hat so viel Überführungskraft, gewirkt durch den Heiligen Geist, dass du errettet Christus erkennst, alleine durch das Wort Gottes, das niedergeschrieben ist in Gedanken. Gott hat sich doch in Gedanken dir mitgeteilt, in Worte. Gott hätte sich auf vielerlei Weise offenbaren können. Aber Gott hat es getan, dass er uns sein Wort gegeben hat. Und er spricht durch sein Wort. Und Worte gehen an unseren Denken als allererstes. Richtig? Da findet sich doch das. Durch Zeichen und Wunder übers Auge, das macht der Teufel. Der Teufel, der benutzt das Auge. Der versucht zu verführen. Eva, wie wurde sie verführt? Durchs Auge. Die Frucht war schön anzusehen. Da steht nicht ein Apfel oder eine Birne, sondern die Frucht war schön anzusehen. Er benutzt das Auge. Oder er hat alle Reiche mit einmal gezeigt, Jesus. Er hat ihn versucht über das Auge. Versteht ihr das? Und der Teufel, der kommt mit Zeichen und Wunder übers Auge, das du siehst. Und sie bezeugen nicht, Die Wunder, die Gott getan hat, die kann er nämlich nicht. Er kann nicht Lahme gehen lassen. Er kann nicht Blinde sehen lassen. Er kann nicht Taube hören lassen. Er macht es anders. Und das ist Verführung. Und da will er uns hinhaben. Jesus ist derjenige, der uns immer an sein Wort festmachen will. Der uns immer an sein Wort bringen will. Das ist das Wichtigste für uns Kinder Gottes, das es geben kann. Das Wort Gottes. In anderen Ländern, die haben kleine Fetzen aus der Bibel. Und die lesen das tagtäglich und halten sich daran fest, weil sie festgestellt haben, wie wichtig das Wort Gottes wirklich ist. Amen. Das Wort Gottes hat dich wiedergeboren. Petrus sagt es, ihr seid nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus den unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes wiedergeboren worden. Das hat Schöpfungskraft. Gott sprach und es wurde. Durch sein Wort ist alles gemacht. Sein Wort ist unglaublich. Das müssen wir mehr und mehr sehen und verstehen und wir werden mit einer ganz anderen Gesinnung an dieses Wort rangehen. Wir werden es nicht mehr nur als Information haben, sondern wir werden es als Kraft haben. Wir werden es als Ermutigung haben. Wir werden es als eine schöpferische Macht in unserem Leben haben, weil es uns verändert. Das Wort und der Geist wirken beides zusammen. Und deswegen sagt er, bleibt in mir. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also Gottes Wort ist Leben für uns, es gibt uns Kraft, es ist uns zur Speise, es ist ein Maßstab für unser Denken, für unser Handeln. Wir sehen ja das Beispiel von Petrus. Ihr kennt das in Johannes 6, wo Jesus die Speisung der 5000 hat. Und wo nachher am anderen Tag alle die, die das Speisungswunder erlebt haben, die sind ja, suchen ihn auf, die laufen ihn ja hinterher. Und nachher redet er ja davon, dass er das wahre Brot aus dem Himmel ist, das Manna. Und er redet davon, wer mich nicht isst und wer mich nicht trinkt, hat keinen Anteil an mir. Und die Juden sagen, aber er kann diese Rede hören. Und viele seine Jünger gingen weg von ihm, heißt es in der Bibel. Du kannst Jüngerschaft haben, aber keine Beziehung zu Jesus. Das ist möglich. Das heißt nicht, wenn du dich ein Jünger Jesu nennst, dass du wiedergeboren bist und dass du auch wirklich ein Kind Gottes bist. Ein Jünger zu sein heißt, in der Lehre zu sein, heißt aber nicht, dass du ein Kind automatisch bist. Versteht ihr das? Jünger kannst du dich nennen, ohne wirklich eine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus zu haben. Er fragt ja dann die Apostel, und ihr wollt ihr auch weggehen? Und was sagt Petrus in Kapitel 6, Vers 68? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die haben als Jünger nicht nur seine Worte als lehrreiche Informationen genommen, so wie die anderen und weggegangen sind, sondern die haben erfahren aus seinem Wort, wie viel Leben das in ihr eigenes Leben und wie viel Kraft es und wie viel Ewigkeitshoffnung das in ihren Leben reingebracht hat. Die haben erfahren durch sein Reden, durch die Beziehung zu ihm, wie ihr Leben wirklich verändert wird und verändert geworden ist. Versteht ihr das? Die anderen Jünger, die haben überhaupt keine Beziehung zu ihm gehabt. Die waren ruckzuck, waren die außer Haus gewesen, waren die weg gewesen. Die haben gesagt, wer kann diese Rede hören? Das können wir gar nicht verstehen. Statt sich zu beugen und zu sagen, Herr, wie meinst du das? Erklär uns das. So wie es die Jünger gemacht haben. Nee, die sind gleich abgehauen, die haben gleich abgeurteilt. Die haben gesagt, nee,
So nicht. Das sind vielleicht genau dieselben, die gesagt haben, kreuzigt ihn. Genau dieselben sind das. Also, wir sind die Wiedergeborenen in Christus, in ihm. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. In Kolosser Kapitel 1, Vers 13 heißt es, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Na, wie wunderbar ist das? Wir sind versetzt in Christus, in seinen Sohn, in den Sohn seiner Liebe. Das kennen wir ja auch, wenn wir weiter noch in Vers 15, da kennen wir die Verse ab 9, kennen wir das ja auch genau dann lesen, wo es darum geht, und jetzt fehlt mir hier ein Teil, wo wir davon lesen, von seiner Liebe. Und das muss ich jetzt aus dem Kopf rausmachen, nämlich, was ist diese Frucht, die wir hervorbringen? Und Frucht müssen wir ja sehen, die wir von der Bibel her sehen. Und das kennen wir zum Beispiel in Galater Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das sind die Frucht, die Gott an unserem Leben hervorbringt, die ihm ehren soll. Genau das, wo sich das wieder schließen tut, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. Genau das sind die Charaktereigenschaften, genau das sind die Wesenseigenschaften, die Jesus selber hat. Nämlich Liebe, Friede, Langmut, ein Friedefürst, Freundlichkeit, Güte, Treue, enthaltsam, sanftmütig. Jesus ist von Herzen sanftmütig. All diese Eigenschaften, die machen Christus aus. Und die Bibel sagt hier, dass die Frucht des Geistes an unserem Leben mehr und mehr sehen soll. Das ist genau von die Rebe, von die Jesus sprechen tut. Genau das soll mehr und mehr an unserem Leben zu sehen sein. Und das trifft sich wieder in Alltag, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir wirklich treu gegenüber Gott sind. Und Treue gegenüber Gott ist selbst vom Geist gewirkt. Unsere Treue ist begrenzt. Wir sind in unserem Fleisch begrenzt. Wenn es hier heißt, dass es eine geistliche Frucht ist, dann können wir doch nicht sagen, das ist aus uns selber raus. Das haben wir selber. Ich bin so treu. Dann gibst du ja selbst die Ehre. Wir können ja sehen, dass vom Geist gewirktes Treue, echte Treue hervorbringt, die auch in die schwierigsten Zeiten Bestand hat. Wir Menschen sind begrenzt. Und dass diese geistliche Frucht in dein Leben hervorkommt und immer mehr stückweise mehr und mehr sichtbar wird, zeigt, dass du eine Rebe am richtigen Weinstock. Die Bibel spricht sogar in Römerbrief, dass Heiligung eine Frucht ist, die wir hervorbringen. Was heißt Heiligung? Heiligung ist eine Frucht, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und diese Heiligung ist Charakterveränderung, Wesensveränderung. Und die können wir nicht aus uns selber tun. Wir können uns nicht selber ändern. Wir können momentan unser Verhalten ändern, aber dadurch ist noch lange nicht unser Herz verändert. Ich kenne jemanden, das war so ein richtiger Knastologe, der hat mehr Zeit im Gefängnis verbracht wie alles andere. Und irgendwann ist er älter geworden und hat sich gedacht, so kann es nicht weitergehen, ich muss mein Verhalten verändern. Ich muss aufhören mit irgendwelchen Dingen, die nicht mehr legal sind, um dass ich im Gefängnis landen tue. Und er hat angefangen, eine Arbeit nachzugehen. Und war im Außendienst. Und im Außendienst hat er eine ältere Frau gesehen, die alleine gewesen ist und die vermögend war gewesen. Und die hat er überfallen. Hat die Gelegenheit genutzt. Er hat für eine lange Zeit sein Verhalten verändert, aber sein Herz war nicht verändert. Bei der nächsten Gelegenheit hat er genau wieder das getan, was in seinem Herzen gewesen ist. Versteht ihr das? Deswegen können wir uns nicht selbst verändern. Es ist Gottes Kraft, sein Geist. Er hat dich eine neue Natur gegeben. Und diese neue Natur ist am Wachsen, mehr und mehr. Diese Rebe wird zur Ehre Gottes sein. Hundertprozentig. Weil Jesus der echte Weinstock ist. Und Jesus keine Reben hervorbringen wird, so wie er als Weinstock zu Gottes Ehre ist und gute Frucht hervorbringt, so wird Jesus hundertprozentig die, die wirklich an ihm sind, die wirklich Kinder Gottes sind, die wirklich wiedergeboren sind, die wirklich den Heiligen Geist haben und Saft aus dem Weinstock wirklich ziehen, die werden Früchte hervorbringen. Das werden die Reben sein zur Gottes Ehre. Amen. Vielleicht kriege ich das verkürzt auch jetzt auch nochmal hin. Wisst ihr, wenn wir das Alte Testament sehen, dann sehen wir, dass Israel als Weinstock versagt hat. Richtig? Sehen wir das? Können wir dazu Ja sagen? Hundertprozentig. Deswegen hat Gott uns Christus gegeben, der der wahre Weinstock ist. Richtig? Und aus diesem Weinstock sind Reben. Und jetzt hat uns Gott selbst überlassen. Jetzt sollen wir zur Ehre Gottes Frucht hervorbringen. Na, da fangen wir an, genau alttestamentlich, wie die Israeliten versagt haben, so versagen wir als Menschen hundertprozentig auch. Und Gott hat Jesus als den hingestellt, der vollkommen ist. Durch ihn hat er was Hundertprozentiges gewirkt, wo nie ein Versagen sein wird und wo er was Neues gemacht wird zu seiner Ehre. Könnt ihr euch erinnern an Hesekiel 36, dass Gott ja dem Volk Israel zum Vorwurf gemacht hat und gesagt hat, ihr habt im Allen versagt, wo ich euch hingeschickt habe. Da in die Länder, wo ihr reingekommen seid, solltet ihr zu meiner Ehre sein. Lest Hesekiel 36, ab Vers 14. Da solltet ihr zu meiner Ehre sein. Und da habt ihr meinen Namen nicht geehrt. Er hat sie vorgeworfen und gesagt, ihr habt es noch schlimmer getrieben, als das Volk selber, das in dem Land ist. Und dann sagt Gott, jetzt werde ich selber über meine Ehre wachen. Jetzt werde ich selber was wirken, dass meine Ehre wirklich da ist. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde es wirken, dass ihr meine Ordnung und meine Gebote beachtet. Richtig? Gott ist jetzt der Initiator. Er hat es nicht wieder erneut auf den Menschen geworfen. Ihr seid jetzt ein Christus, ihr habt jetzt den Geist, aber jetzt tut mal. Wir würden als Menschen hundertprozentig versagen wir. Mal ganz ehrlich, wie oft versagst du? Bist das zur Ehre Gottes? Wenn Gottes Geist wir nicht hätten, wir würden wahrscheinlich sonst wo sein.
Versteht ihr, was ich meine? Es ist der Geist Gottes, der uns immer an Christus hält. Es ist der Geist Gottes, der uns immer wieder zur Buße führt und zur Buße leitet. Es ist immer der Geist Gottes, wo wir so ein schlechtes Gewissen bekommen, dass wir so nicht weiter denken und handeln können und sagen, Herr, vergib mich, weil du den Frieden brauchst, weil du die Liebe von ihm brauchst, weil du die Gegenwart von ihm brauchen tust. Wer das nicht hat, wird es nie verstehen. Wer es kennengelernt hat, will nie mehr ohne sein. Amen. Das hat Gott gewirkt. Das haben wir selber nicht getan. Und wenn er dieser Weinstock ist, dann wirkt er in unserem Leben diese Frucht. Wir müssen das Ganze, wenn ihr in Johannes 15 lesen tut, dann gehört Johannes 13 bis 17 ist in einem Kontext. Das war nämlich, wo Jesus mit den Jüngern das letzte Passa gefeiert hat. Und von 13 bis 17 ist das, was er sie an den Abend gelernt hat. Das gehört zusammen. Und wenn ihr in diesen, von dem Weinstock, von den Reben, der nicht in ihm bleibt und ins Feuer geworfen wird, misst ihr im ganzen Kontext von Kapitel 13 bis 17 lesen. Und dann wird ihr feststellen, dass Jesus nie es zu seinen Jüngern als Androhung gesagt hat, sondern zur Klärung gesagt hat. Nämlich, dass die Reben, die keine Frucht hervorbringen, an ihm gewesen sind, keine echte gewesen sind. Echte Reben bringen Frucht Gottes hervor. Wenn ihr in Johannes 13 lesen tut, da ist Jesus, wo Petrus die Füße wäscht und er sagen tut, na, wenn du, er wollte sich ja erst nicht waschen lassen. Und dann sagt er zu ihm, na, wenn du dich nicht waschen lässt, hast du keinen Anteil an mir. Ja, dann sagt er, ja, dann wasch mir auch den Leib, den Kopf, wasch mich ganz. Und er sagt, nein, brauchst du nicht. Ihr seid rein, um was? Um des Wortes Willen, das ich euch gegeben habe, das ich zu euch geredet habe. Und er sagt, außer einer. Außer einer. Wer war von den 12, der nicht diese Reinigung gehabt hat? Judas. Judas war genauso wie die anderen 12 Apostel unterwegs gewesen, hat Zeichen und Wunder getan, richtig? Hat er gewirkt. Aber er war nicht echt gewesen. Wenn wir in Johannes 15, wo von dem wahren Weinstock lesen, da sagt Jesus, wo habe ich das? Da sagt Jesus in 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nochmal ab Vers 1, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wie er das gesagt hat in Kapitel 15, war Judas schon gar nicht mehr anwesend. Weil Judas hat den Bissen eingetaucht und Jesus hat gesagt, wer von dem Bissen nimmt, das ist der, der mich verraten tut. Und Judas hat von dem Bissen getan und Jesus hat auf ihn gesagt gehabt, tu das, was in dein Herz gekommen ist und dann geht er raus. Kapitel 15 ist Judas schon gar nicht mehr anwesend. Und da sagt Jesus zu ihnen, ihr seid schon rein um das Wort des Willen. Ihr seid schon gereinigt. Und der Vater reinigt euch noch. Was meint er damit? Dass wir als Kinder Gottes immer wieder Verfehlungen machen, sündigen. Dass wir in unserem alten Wesen, wo wir vielleicht noch an irgendwelche Sünden hängen, wo wir noch an irgendwelche Süchte sind, dass Gott uns mehr und mehr reinigt und dass wir noch mehr und mehr Frucht bringen. Er wird in diesen Heiligungsprozess uns immer mehr reinigen, immer mehr von dem befreien, was uns hindert, wirklich die Frucht hervorzubringen, die Gott die ganze Ehre geben tut. Und wenn er auch schon eine Früchte an deinem Leben ist, dann sagt er, er reinigt dich, um dass du noch mehr Frucht bringen tust. Nicht nur noch ein bisschen, sondern mehr. Das ist die Treue Gottes an echte Kinder Gottes zur Ehre, zur Verherrlichung seines Namens. Er wird es nie zulassen, dass die, die zu seiner Ehre sind, genauso wieder es passiert wie im Alten Testament. Nie wieder. In Christus sind wir sicher, hundertprozentig. Das muss unser Herz wissen. Wir müssen aufhören, wenn ihr Johannes 15 alleine lesen tut, ohne 13 bis 17, würdet ihr hundertprozentig in 15 auf die Idee kommen und Ängste haben, na hoffentlich ist genug Frucht an mir, um dass ich nicht in den Feuerofen landen tue. Weil jeder fragt sich das. Es gibt Auslegungen darüber, dass du auch dann wieder weg bist, verbrennen tust. Hat mit deiner Errettung zu tun, sagen die klar und deutlich. Aber wenn du im Kontext das gehst, wirst du feststellen, dass es nicht passen kann und dass es nicht stimmen kann. Und wenn du sehen tust, alttestamentlich wie neutestamentlich, wie das beides zusammengeführt ist, dann kommst du zu einem ganz anderen Entschluss. Nämlich, in Matthäus 7 sagt Jesus von falschen Propheten und warnt davor. Und er sagt, von einem guten Baum kommt gute Frucht, von einem schlechten Baum kommt schlechte Frucht. Und er sagt, die schlechte Frucht, wenn kommt, dieser Baum muss abgehauen werden und wohin geworfen werden? Ins Feuer. Jesus hat selber bezeugt, dass es echte und unechte Propheten gibt. Was sind heute die nach neutestamentliche Gabe, was sind die heutigen Propheten? Die Prediger, die Lehrer, die das Wort Gottes, dem Volk Gottes bringen. Und er sagt, und es gibt falsche. In Matthäus Kapitel 7 sagt er, da kommen welche zu ihm und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunderwerke getan? Und er sagt zu ihnen, weicht von mir, ich habe euch niemals gekannt. Ihr könnt sehen, dass in dem Namen Jesus als Jünger mit Zeichen und Wunder sogar gewirkt haben, aber dass das noch lange nichts über die Beziehung mit Jesus Christus zu tun hat. Wir können in 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 19 lesen, dass Johannes schreiben tut, sie sind von uns gegangen, sie sind von uns weggegangen. Und er schreibt auch warum. Weil sie nicht mehr zu uns gehören, sondern er schreibt, weil sie nie zu uns gehört haben. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Nicht mehr und nie. Die waren in die Gemeinde, wir kennen nicht in Johannesbrief, gibt nicht die Auskunft, wie lange die in die Gemeinde gewesen sind. Aber die haben wahrscheinlich Gemeindeleben gehabt, die waren als Brüder und als Schwestern von sie erkannt worden. Und wir lesen nicht, wie lange die Gemeinschaft gehabt haben, aber eins lesen wir, dass sie irgendwann weggegangen sind. Weil ja die in Johannesbrief ja es auch um falsche Lehre geht. Ganz explizit geht es um falsche Lehre. Und wahrscheinlich haben sich dann immer mehr, eigentlich mehr entlarvt, dass sie einige das sind, die falsche Lehre haben, die wirklich mit Christus nicht verbunden sind, die was ganz Verkehrtes in die Gemeinde reinbringen wollten und die sind dann abgehauen. Und Johannes sagt, die haben nie zu uns gehört. Wir müssen als Kinder Gottes nie in Frage stellen, das, was Christus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat, das ist vollkommen, er hat es vollbracht. Das dürfen wir nie in Frage stellen. Nie. Christus ist nicht umsonst für uns gestorben. Der hat sich nicht die Leiden, der hat sich nicht kreuzigen lassen. Der ist nicht in den Tod gegangen, um die Option dich zu geben, dass du errettet wirst. Sondern diese Errettung ist hundertprozentig, die kann keiner mehr, an die kann keiner mehr was tun. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist, dann kannst du dieses Heil dir sicher sein. Auf was für ein Kissen willst du denn schlafen, wenn es an dir liegt, am Ende es doch an dich zu finden ist, dass du doch ein Kind Gottes bist, genug getan hast, genug treu gewesen bist, Frucht hervorgebracht hast, dass du sagen kannst, ja, genau, Helga, so müsste jeder sein wie du. Du hast durch deine Taten den Sack zugebunden. Versteht ihr? Wir ruhen auf den Kissen der Gnade, dass unsere Erlösung, die Jesus Christus für uns getan hat, vollkommen ist. Wir wirken nicht mehr, wir dienen nicht mehr, wir tun nicht mehr, um uns das Heil sicher zu machen, sondern es ist schon sicher. Wir machen es aus Dankbarkeit gegenüber Jesus Christus, aus keinem anderen Grund. Und der Geist Gottes wirkt in unserem Leben zur Ehre Gottes, weil er dich und mich dazu erwählt hat. Wenn ihr weiter in 15, dazu kommen wir ja nicht mehr, ab Vers 9 lesen tut, da spricht er ja davon, bleibt in meine Liebe, ein neues Gebot gebe ich euch. Na, was ist jetzt wieder das neue Gebot? Liebt untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und noch her sagte, ich habe euch erwählt, um dass ihr Frucht bringt. Und nicht, ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt, dann mal gucken, wie es mit euch aussieht, ob ihr es auch schaffen tut. Sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch in meine Hand genommen, ich habe euch errettet, ich habe dich bei Namen gerufen, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Nicht du hast mich gesucht, ich habe dich gesucht, ich habe nach dich gefasst, du hast nicht nach mich gefasst und ich habe dich erwählt, dass du Frucht bringst. Sagt Jesus, sagt nicht ich. Ist das nicht gut? So verstehe ich, wenn ich von den Weinstock lesen tue und von den Reben. Es ist eine Ermutigung. Es ist nicht eine Mahnung. Es ist eine Mahnung, die nicht dazu gehört. Jesus hat es erlebt in seinem engsten Kreis, wie jemand ihn verraten hat. Die Bibel sagt sogar, dass er ein Dieb gewesen ist. Davon spricht die Bibel nie wieder, von Kindern Gottes, die errettet sind, in irgendeiner Weise in dieser Art. Nie wieder. Von Judas wird geredet, er ist ein Dieb. Wenn von Petrus die Rede ist, spricht es da von ihm, Petrus der Verräter? Spricht er doch nicht davon, richtig? Warum? Warum wird von Judas als Dieb geredet und von Petrus nicht als den Verräter? Weil Petrus echt war, weil Petrus in seinem Charakter verändert werden musste, weil er Angst gemacht hat, auf gut Deutsch, da hat sich in die Hosen gemacht und aus Angst hat er ihn verleugnet. Ein Judas war kein Kind Gottes, der war immer noch ein Dieb und deswegen hat er nie wirklich zu Jesus gehört. Amen. Ich sehe es nicht anders. Durch x Bibelstelle bezeugt das Wort Gottes, dass wir immer wieder mit Lippenbekenner zu tun haben, aber nicht mit wirklichen Kindern Gottes. Viele schreiben sich auf die Fahne, ich bin Christ. Ob wirklich ein Christ in denen steckt, ist eine andere Sache. Und Christ darf sich eigentlich nur der nennen, der aus Christus geboren ist. Deswegen bist du Christ. Und viele schreiben sich Christ auf die Fahne und sind es nicht wirklich. Und ich bin zum Schluss gekommen. Der Herr segne euch. Ich möchte noch zusammen mit uns beten. Herr Jesus, oft ist die Dinge so verwirrend, Herr Jesus, und sehen wir in anderen Licht, Herr. Aber durch dein Wort, Herr, dass du uns immer wieder offenbarst und zeigst, Herr Jesus, Herr, kommt Licht, gerade in solche schwierige Texte, Herr Jesus. Und danke, dass du durch dein Wort wirken tust, dass die Gesamtsumme deines Wortes Wahrheit ist, Herr.
dass du es uns immer wieder neu offenbarst und zeigst, Herr Jesus, das, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast, Herr Jesus Christus, dass es vollkommen ist. Du hast gesagt, es ist vollbracht, da kann nichts mehr hinzugetan werden. Nicht unser Handeln, nicht unser Wirken, nicht unser Tun, nicht unser Denken, egal was es ist, Herr Jesus, du hast eine vollkommene Errettung für uns am Kreuz von Golgatha gewirkt, Herr. Und dafür preise ich dich und dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass der Vater im Himmel uns reinigt und immer mehr Frucht in unserem Leben hervorbringt, um dich zu ehren, Herr. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Danke, dass du derjenige bist, der durch seinen Geist an unserem Leben wirkt. Mehr und mehr, dass du all das, was dich nicht meint, in unseren Herzen ist, dass du es mehr und mehr rausnimmst, Herr, und dass du mehr und mehr von dich hineinlegst, Herr Jesus, dass wir dir ähnlicher werden und unseren Vater im Himmel die Ehre geben. Danke für diese Gnade, Herr, dass du uns immer wieder schenkst, Herr, dass wir zur Umkehr, zur Buße, dass du uns immer wieder hinterherläufst, immer wieder uns zu dir hinziehst, dass du 99 Gerechte stehen lässt und ein verlorenes Schaf hinterherläufst. Danke einfach für diese wundervolle Gnade und Liebe, die du uns als dein Volk, als deine Gemeinde, als deine Kinder immer wieder entgegenbringst. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen.